Zwei unwählbare Kandidaten präsentierten sich, der eine ein unbelehrbarer Demagoge, der andere ein vom Alter schwer beeinträchtigter Mann. So das Fazit der Neuen Zürcher Zeitung über das Fernsehduell der beiden amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Biden und Trump. Die Süddeutsche Zeitung titelt knapp, er ist zu alt. Und weiter, die Frage ist nicht, wer dieses Duell verloren hat, die Frage ist allenfalls, wann Joe Biden es verloren hat. War es nach gut 15 Minuten, als er sich irgendwo zwischen seinen Satzbausteinen zum Thema Migration verirrte? War es schon nach knapp 13 Minuten, als er für einen Moment, der wie eine Ewigkeit wirkte, nach einem Wort aus dem Bereich der Gesundheitspolitik suchte? Das alles wäre nur bemitleidenswert, wenn nicht so viel auf dem Spiel stände. Bei Trump ist der Irrsinn eingepreist, lesen wir im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen. Umso größer ist das Entsetzen über Biden. Bisher galt es als nahezu undenkbar, dass die Demokraten ihren Bewerber noch austauschen. Jetzt, meint Boris Herrmann in der Süddeutschen Zeitung, erscheine das fast zwingend. Noch wäre es für eine solche Notoperation nicht zu spät. Verunglückte Worte gab es auch anderenorts, aber da richten sie wohl doch weniger Schaden an. Es sei nicht die beste Idee, einstige Bachmann-Preisgewinner für die doch recht erwartungsfördernde Rede zur Literatur zum Auftakt zu verpflichten, meint der Tagesspiegel. Ferdinand Schmalz setzte in Klagenfurt an, ein hohes Lied auf die Schreibkrise zu singen, und er landete bei kryptischen Sätzen wie diesem. Was aber die gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen von Schreibkrisen unterscheidet, ist, dass sie nicht Teil eines formgebenden Prozesses sind, sondern dass sie uns formlos zurücklassen. Wenn das kein Quatsch ist, wundert sich Tagesspiegelautor Gerrit Bartels. In der Frankfurter Allgemeinen dagegen hob Jan Wiele hervor, was für eine Insel der Lesewettstreit in Klagenfurt doch sei. Allein 1000 Minuten Literatur in Lesung und Kritik böten ORF und Dreisat dafür jeden Sommer auf. Leider aber seien Literatur und Literaturkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keineswegs mehr selbstverständlich. Es drohe vielmehr ein Nichts an Kultur. Wieles Philippika in der Frankfurter Allgemeinen: Diesem Nichts an Kultur steuern die Öffentlich-Rechtlichen immer zielstrebiger entgegen. Die Abrissbirne wandert vom HR zum BR zum SWR und demnächst womöglich zum Deutschlandradio. Von anderen Sendern zu schweigen, die Kulturkritik und rezensorische Formate schon ganz aufgegeben haben. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an die polnisch-amerikanische Historikerin und Publizistin Anne Applebaum. Sie lebt mit ihrer Familie seit Jahrzehnten in Warschau, ist die Frau des polnischen Außenministers und stammt aus einer reformjüdischen Familie. Die Zeit zu ihrer Kür als Friedenspreisträgerin? In Person und Werk beweist sie, wie kraftvoll und lebendig der oft totgesagte Westen sein kann, der für Applebaum nie an der Oder oder Elbe zu Ende war. Das Jahr 1989 habe sie geprägt, sie erlebte es als junge Economist-Korrespondentin in Warschau und Berlin. Anne Applebaum schrieb preisgekrönte Bücher über den Gulag, die russische Herrschaft über Ostmitteleuropa und Stalins Hungerterror gegen die Ukraine und über die Verlockung des Autoritären. So die Zeit, und in der Taz schreibt Jan Feddersen: Anne Applebaum ist eine Preisträgerin, die nicht zum linken oder linksliberalen Spektrum zählt. Sie versteht sich als liberal-konservative Demokratin. In dieser Haltung würde sie alles unterstützen, was Autokraten wie etwa Putin in Russland das Handwerk legt, aber dies mit lauteren Methoden. Wer in der Urlaubszeit lieber etwas Leichteres liest, findet in der Zeit Bücher für die Ferne. Ob eine Liebesgeschichte aus Südfrankreich, das Zirpen der Zikaden im japanischen Juli oder das Leben im Hotel. Auf insgesamt 3 Seiten sollte man fündig werden. Und trotzdem wollen wir bei aller Vorliebe für feuilletonistische Texte hier doch mal ausnahmsweise die Grafikabteilung loben, die so lesereinladend herumgewirbelt hat. Aus einer Wassermelone macht sie ein Buch, in das man reinbeißen möchte. Aus einer angebissenen Eiswaffel ein Buch, aus dem heraus es verführerisch schmelzend tropft. Und auch die orangefarbenen Schwimmflügel vergangener Jahrzehnte lassen sich zum Buch umstylen. Wie gesagt, zu lesen gibt es auch was, ist ja der Sinn der Sache. Bücher für die Ferne in der Zeit. Wenn sie aber in den kommenden Wochen aus Mangel an Urlaub, Geld oder ob der Ökobilanz hier nicht wegkommen, empfehlen wir Ihnen mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster zumindest eine gedankliche Reise nach Gelsenkirchen. Dort ist Broster aufgewachsen. Da gibt es nichts zu beschönigen, aber jede Stadt ist eben auf ihre Weise schön, auch Gelsenkirchen. Der Autor erinnert sich an seine Jugendjahre in den 1980ern dort so. Jedes Jahr aufs Neue wurde über die Finanzierbarkeit des Theaters, des Schwimmbads oder auch nur der Straßenbeläge diskutiert. Es kursierte der Witz, man sollte doch die Ortseingangsschilder abmontieren, da man am Zustand der Straßen schon merkt, dass man gerade in Gelsenkirchen eingefahren ist. Die Sprache dort habe nicht als Dialekt gegolten, sondern als Ausweis mangelnder Bildung, erinnert sich Broster und an den Rat seines Vaters. In solchen Momenten musst du das Kreuz fest durchdrücken. Aber die Leute seien ebenso nett und wer einmal hier war und sich nicht bloß damit beschäftigt hat, etwas ins Mobiltelefon zu posten, der sollte gemerkt haben, dass das immer noch stimmt. Die Liebeserklärung von Carsten Broster an seine Heimatstadt finden Sie in der Süddeutschen Zeitung und sie steht unter der schönen und ermutigenden Überschrift »Woanders ist auch scheiße«.